Der Text zur Predigt sind heute nur 4 Verse, ein ganz kurzes Stück aus 1. Samuel, Kapitel 18, die Verse 1 bis 4. Da heißt es: Jonathan, der Sohn von König Saul, fühlte sich zu David hingezogen. Er gewann ihn so lieb wie sein eigenes Leben. Saul behielt David bei sich und ließ ihn nicht mehr zu seiner Familie zurückkehren. Jonathan schloss einen Freundschaftsbund mit David. Du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben, sagte Jonathan zu David. Er zog Mantel und Rüstung aus und bekleidete David damit. Und er schenkte ihm auch sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel.
Wann ist ein Mann ein Mann? Diese Frage bewegt vor allem die Gemüter der Männer. Wie ich letzten Sonntag bereits erwähnte, sind Männer in unserer Gesellschaft sehr verunsichert. Sie fühlen sich überfordert von den Erwartungen, die sie meinen, Frauen an sie stellen würden. Gerade in der Singlearbeit höre ich von vielen Frauen Bemerkungen über die Männer, die nicht sehr positiv klingen, jedenfalls nicht in den Ohren von Männern. Und viele, so sehe ich das immer wieder, von den Männern bekommen dann plötzlich Panik, wenn sich eine Beziehung anbahnt, und dann plötzlich kommen die Fragen, ja, kann ich genügen, kann ich diesen Anforderungen genügen. Ich möchte hier nochmal festhalten, diese Reihe geht nicht gegen die Frauen. Aber man muss auch einmal offen sagen, was man so hört und was auch Männer wirklich bewegt. Und natürlich sind auch einige dieser kritischen Punkte, die man über die Männer sagt, völlig gerechtfertigt. Übrigens auch solche, die Männer über die Frauen sagen. Mir ist auch klar, dass es viele Männer gibt, die nicht wirklich männlich sind. Nicht in jedem Bereich, das bin auch ich nicht. Männer können sich durchaus unmännlich benehmen. Wie übrigens auch der Vater von Jonathan, der an wichtigen Situationen in seinem Leben sich sehr unmännlich benommen hatte. Und nebenbei bemerkt, wenn ein Mann sich unmännlich benimmt, dann benimmt er sich nicht wie eine Frau. Genauso wie eine Frau, wenn sie sich unfraulich benimmt, benimmt sie sich ja nicht zwangsläufig wie ein Mann, sondern man benimmt sich eben nicht richtig. Nun, bevor wir unsere Geschichte Jonathans, der Geschichte Jonathans zuwenden, dessen Leben für echte Männlichkeit steht, möchte ich noch etwas zum Thema Nörgelei sagen, das am letzten Sonntag ich angesprochen habe und da und dort vielleicht Diskussionen ausgelöst hat. Unter Nörgelei verstehe ich natürlich nicht, wenn eine Frau ihrem Mann etwas Unangenehmes sagt. Natürlich dürfen und sollen Frauen unangenehme Dinge ansprechen. Natürlich sollen Frauen sagen können, wenn ihnen irgendetwas nicht passt. Nörgelei ist ein kleinliches Rummeckern über dieses und jenes. Jetzt hast du schon wieder nicht und jetzt habe ich dir doch schon mal gesagt. Männer müssen damit leben und umgehen können, dass man ihnen etwas Unangenehmes sagt, und das müssen Männer sogar auch von Frauen ertragen können. Das hat auch mit Männlichkeit zu tun. Es hängt aber viel von der Art und Weise ab, wie man einem Mann solche Dinge sagt. Übrigens, auch wenn ein Mann einer Frau etwas sagt, hängt das von der Art und Weise ab, wie man das macht. Aber ganz allergisch sind Männer, wenn sie von ihren Frauen bemuttert werden. Denn Männer wollen in der Regel nicht Mütter heiraten, die haben sie ja zu Hause, die kennen sie von zu Hause, sondern sie wollen eine Frau heiraten. Das Schlimmste, was einem Mann passieren kann, wenn er nicht versinkt verharrt in seinem Bubsein, ist, wenn er von der Frau bemuttert wird. Geht zum Beispiel ein Mann aus dem Haus und draußen ist es bitter kalt und die Frau sagt ihm: Willst du nicht noch einen wärmeren Pulli anziehen? Der Mann antwortet: Nein, nein, das reicht schon, ich will keinen anziehen. Und dann soll die Frau ja nicht insistieren. Sie soll den Mann ohne schlechtes Gewissen das Haus verlassen lassen, wenn er friert. ist das seine Sache. Dann lasst ihn frieren, das nächste Mal zieht er von alleine einen warmen Pulli an. Die Bemutterung geht Männern tendenziell auf den Wecker. Und noch etwas. Männer geben sich in der Regel, und das ist oft nicht bekannt, und die Männer müssen vielleicht auch mal überlegen, ob das stimmt, aber Männer geben sich in der Regel keine Ratschläge. Also ein Mann gibt einem anderen Mann keinen Ratschlag von sich aus, sondern Männer geben sehr gerne Ratschläge, nur dann, wenn sie gefragt werden. Ungefragte Ratschläge kommen selten von Männern. Das ist bei Frauen etwas anders. Und ich frage oft auch, wenn ich mit Männern irgendwas habe, frage ich manchmal, willst du wissen, was ich darüber denke? Und wenn mir der andere die Einwilligung gibt, dann kann ich das sagen. Weil Männer wollen tendenziell die Lösung selber finden. Und wenn sie es dann nicht schaffen, dann fragen sie dann vielleicht. Und vielleicht fragen sie auch nicht, aber dann sind sie auch selber schuld. Nun, das wollte ich noch zur Klarstellung einiger möglicher Missverständnisse sagen, aufgrund meiner letzten Predigt. Und es gibt ja auch diesbezüglich interessante Bücher. Ich kann ja nicht ein Seminar über Männlichkeit und Weiblichkeit hier halten in dieser kurzen Zeit, aber ein Buch, das sogar im säkularen Bereich, habe ich festgestellt, empfohlen wird und was ich ausgezeichnet finde, ist das Buch Männer sind Frauensache und das andere, das für die Männer, Frauen sind Männersache. Das sind zwei Bücher, ein Ehepaar schreibt das und das ist sehr hilfreich. Das zeigt einfach die Verschiedenartigkeit der Geschlechter auf und wie verschieden wir reagieren. Es ist ganz gut, dass das so ist, Gott hat das so gewollt und man kommt am besten zurecht, wenn man ein bisschen weiß, wie das andere Geschlecht tickt. Nun, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Männer akzeptieren ihr Schicksal. Jonathan, und ich kann das nicht deutlich genug sagen und jetzt auch in dieser Reihe, als ich mich mit dem wieder beschäftigte, muss ich sagen, ich habe den Jonathan einfach wieder besonders gern bekommen. Jonathan gehört in meinen Augen zu den großen Glaubenshelden, die wir kennen in der Bibel. Er wäre ein ausgezeichneter König geworden. Leider wurde er nicht König, denn sein Vater Saul verhinderte seine Karriere. Und das ging so. Im Kampf gegen die Philister waren die Krieger Israels verängstigt und angesichts dieser Übermacht der Philister auch verständlich und sie verließen das Heer. Sie liefen einfach weg, nach Hause, hatten Schiss. Und das Volk wartete auf Samuel, dass er das Opfer bringt, damit sie die Gunst Gottes gewinnen können. Das ist eine ganz übliche Praxis der damaligen Völker. Wenn man in den Krieg zog, hat man vorher seinen Göttern ein Opfer dargebracht, um die Gunst Gottes zu gewinnen, damit man siegt. Das haben die anderen Völker haben dann anderen Göttern geopfert und Israel hat natürlich dem Schöpfer geopfert. Und nun musste Saul zusehen, der König, wie seine Armee noch kleiner wird. Und als Samuel nicht erschien, hat er den Not gehorchend gehandelt und führte diesen Opferritus selber durch. Damit wollte er verhindern, dass noch mehr Soldaten weglaufen. Selbstverständlich wusste Saul, dass er als König das eigentlich gar nicht tun durfte. Dass er hier etwas tut, was nicht in seine Kompetenz fällt, was Gott nicht gefällt. Ein König Israels durfte nicht einfach sein Opfer darbringen. Er meinte aber, die Not würde ihm das erlauben. Und sein Verhalten erklärte er Samuel dann so, als Samuel dann erschien. Ich dachte, nun werden sie nach Gilgal herunterkommen, die Philister, und mich angreifen. Und ich habe den Herrn noch nicht um Hilfe angefleht. Deshalb habe ich es gewagt, selbst das Brandopfer darzubringen. Es ist übrigens interessant, wie man gewisse Dinge, die man falsch macht, immer auch noch so einen, ich würde mal sagen, so einen frommen Touch geben kann. Oder er sagt das, ich habe den Herrn noch nicht um Hilfe angefleht. Saul gehorchte also der Not und nicht Gott. Und wie kann er da hoffen, dass Gott ihn segnen würde? Samuel muss ihm nun eine vernichtende Nachricht von Gott übermitteln. Das war unbesonnen von dir, sagt er. Warum hast du dich nicht an den Befehl gehalten, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat? Dann hätte er dir und deiner Familie das Königtum über Israel für alle Zeiten zugesprochen. Saul hatte eindeutig eine Anweisung Gottes übertreten. Nicht so schlimm, denken wir. Das war doch einmal. Die ganze Situation ist doch verständlich. Doch, es ist schlimm. In den Augen Gottes ist es sehr schlimm. Wir entdecken hier auch immer wieder, wenn wir selber in der Bibel lesen, wie wir ungehorsam tendenziell sehr unterbewerten. Ah, das war mal nichts und was soll das? Hier sehen wir, in den Augen Gottes war es schlimm. Damit verspielte Saul die Zukunft seiner Familie. Denn Samuel sagt weiter, nun wird dein Königtum keinen Bestand haben, weil du dem Herrn nicht gehorcht hast. Er hat sich schon einen anderen ausgesucht. Einen Mann, an dem er gefallen hat, den hat er zum Anführer seines Volkes bestimmt. Es wird also keine königliche Dynastie von Saul geben. Er wird der erste und letzte König seines Geschlechts sein. Und so verhindert er Saul die Karriere seines Sohnes. Und kurze Zeit später hält sich Saul ein weiteres Mal nicht an die Anweisungen Gottes. Und erneut muss Samuel ihm eine schlechte Nachricht übermitteln. Und Samuel war bestürzt darüber. Er hat eine ganze Nacht vor Gott gebetet, weil er Gott flehte, weil ihm das so zu Herzen ging, was er hier nun dem Saul sagen muss. Er sagt, Ungehorsam gegen Gott ist ebenso schlimm wie Zauberei, Auflehnung gegen ihn so schlimm wie Götzendienst, weil du gegen den Befehl des Herrn verstoßen hast. Hat der Herr auch dich verstoßen. Du kannst nicht länger König über sein Volk sein. Also die Chance für Jonathan, König zu werden, ist jetzt gleich null. Sein Vater war zwar ein tapferer Mann, aber er war zu eigenwillig. Er war nicht bereit, Gottes Anweisungen zu befolgen. Samuel muss nun im Auftrag Gottes einen anderen Mann zum König salben. Das ist David, der jetzt König werden soll. Ihr könnt das alles nachlesen, in 3-4 Kapiteln ist das alles schön beschrieben. Jonathan hat also keine Chance mehr, König zu werden. Er würde sich für diese Aufgabe außerordentlich gut eignen. Er wäre fähiger als sein Vater, dieses Amt auszuführen. Aber Saul verhinderte seine Karriere. Kein leichtes Schicksal für Jonathan, wenn man dann noch berücksichtigt, dass Sauls Verhalten sogar dazu führte, dass Jonathan relativ jung starb, an der Seite quasi seines Vaters im Krieg gefallen ist. Nüchtern betrachtet kann einem Jonathan leid tun. Wäre sein Vater gehorsam gewesen, hätte er König werden können. Und er hätte länger gelebt. Nun aber, das war sein Schicksal, dass sein Vater sich so verhielt. Und was Jonathan erleben musste, betrifft fast jeden Menschen. Wir sind in diese Welt gestellt und jeder hat seine eigene Geschichte und sein eigenes Schicksal, das er zu tragen hat. Wir können das nicht auswählen, genauso wenig wie Jonathan. Schicksal kann durch mich selbst verursacht werden, wie wir das im Leben von Saul sehen. Denn wenn er gehorsam gewesen wäre, hätte er weiterhin König bleiben können. Es gibt aber auch Schicksale, in die wir sozusagen unverschuldet hineingezogen werden. So wie das Jonathan erlebte. Solche Schicksale können ganze Völker betreffen. Wenn ihre Herrscher Krieg führen gegen andere Völker, ist das Volk mit in dieses Schicksal einbezogen, ob sie mit dem Krieg einverstanden sind oder nicht. Sie verlieren Haus und Hof, einfach weil die irgendetwas zu kämpfen haben. Schicksal. Wir können in unserem Leben weniger steuern, als wir manchmal meinen. So hat das Jonathan erlebt. Deine Nationalität kann ein Schicksal darstellen. Es kann sein, dass du wegen deiner Nationalität eine Arbeit nicht bekommst, obwohl du diese gut machen würdest. Du kannst auch bei deiner Arbeit erleben, dass du nicht Karriere machen kannst, die du vielleicht gerne gemacht hättest und zu der du fähig bist. Aber dein Schicksal erlaubt es nicht. Ein Arbeitskollege, der dich mobbt. Ein Chef, der dich nicht mag. Das ist hart. Übrigens haben wir alle miteinander ein gemeinsames Schicksal. Wisst ihr was? Welches? Wir haben alle ein gemeinsames Schicksal zu tragen. Ja. Von Adam, dass wir schuldig vor Gott sind. Dieses Schicksal haben wir bekommen von Adam und Eva. So sagt Paulus, durch einen einzigen Menschen Adam hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Wir haben alles in diesem Schicksal unterworfen, ob uns das gefällt oder nicht. Jeder Mensch ist von dieser Sünde von Adam und Eva betroffen. Wir können dieser Wirklichkeit nicht ausweichen. Doch Gott hat selbst dafür gesorgt, dass wir von diesem Schicksal, wenigstens von den Folgen dieses Schicksals, befreit werden. Er sandte nämlich seinen Sohn, der für uns am Kreuz starb. So fährt Paulus fort. Wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, Jesus am Kreuz, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Also Gott hat durch seinen Sohn die Folgen unseres Schicksals selber getragen. Dann sagt er abschließend, genauso wie durch den Ungehorsam eines einzigen, Adam, alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines einzigen, Jesus, alle zu Gerechten. Hast du deine Beziehung mit Gott schon in Ordnung gebracht? Hast du dein Schicksal, das du einfach hast, nicht weil du zuerst gesündigt hast, sondern weil Adam und Eva zuerst gesündigt haben, hast du die Folgen dieses Schicksals schon abgewandt, indem du dich Jesus zugewandt hast? Ich kann dir nichts Besseres empfehlen. Nun, Karriere ist nicht alles im Leben. Wer Karriere macht, hat damit noch lange nicht das Ziel des Lebens erreicht. Das lohnende Ziel im Leben erreicht man nämlich auch ohne Karriere. Aber schauen wir zuerst noch, wie die Geschichte weitergeht. Samuel salbt David zum König. Und einige Zeit später kämpft David gegen den Riesen Goliath und bodigt ihn mit seiner Steinschleuder. Also das ist gerade vor dem Text, den wir jetzt anschauen, passiert. Das müsst ihr einfach mal lesen. Das ist nur schon zum Lesen ein Genuss, diese Geschichte. Und nach dem Sieg über Goliath spricht der König Saul mit David. Und Jonathan ist natürlich als Königssohn und als Thronfolger an der Seite seines Vaters und beteiligt sich vermutlich auch an diesem Gespräch. Und jetzt geschieht etwas ganz Besonderes. Jonathan empfindet eine tiefe Zuneigung zu David. Schon nach diesen wenigen Worten oder nach diesem Gespräch, könnte man sagen, fühlte sich Sauls Sohn Jonathan zu David hingezogen. Er gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Oder hier gefällt mir, wie das Luther übersetzt. Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Das finde ich wunderbar. Da haben sich zwei Herzen ineinander verschränkt. Hier haben sich zwei Glaubenshelden gefunden. Jonathan findet in David einen mutigen, an Gott hingegebenen Menschen. Deshalb verbindet sich sein Herz mit ihm. Im Glauben waren sie seelenverwandt. In der Gottesfurcht waren sie seelenverwandt. Und das habt ihr, so hoffe ich, auch schon erlebt. Dass ich eure Herzen verbunden habe mit Menschen, wo ihr gemerkt habt, da sind wir seelenverwandt. Das ist auch jemand, der hat Jesus lieb von ganzem Herzen. Das ist etwas ganz Besonderes. Jonathan besiegelt sogar diese Freundschaft. Jonathan schloss einen Freundschaftsbund mit David. Du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben, sagte Jonathan zu David. Und dann, nachdem er das gesagt hatte, vollbringt Jonathan die größte Heldentat seines Lebens. Die größte Heldentat seines Lebens kommt jetzt. Er zog Mantel und Rüstung aus, bekleidete David damit. Auch sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte er ihm. Jonathan übergibt David seine Kleider und seine Waffen, die er als Prinz trägt. Welche Bedeutung, denkt ihr, hat diese Handlung des Jonathan? Was macht er? Genau. Stellt euch das vor. Jonathan übergibt bildlich mit dieser Handlung symbolisch den Thron an David. Er als Kronprinz. Ist das nicht ungeheuerlich? Er übergibt das freiwillig. Jonathan macht David sozusagen zum Kronprinzen. Er übergibt ihm seine Kleidung, die er als Kronprinz trug. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass er und sein Vater die einzigen waren im israelitischen Heer, die Waffen aus Eisen hatten. Geschmiedete Waffen. Und die übergab er David. Diese Handlung ist eine ebenso große Heldentat wie sein Angriff auf die Philister. Denn Jonathan akzeptiert sein Schicksal. Er weiß, welches Urteil Gottes über seinen Vater und somit über seinem Leben steht. Im Gegensatz zu seinem Vater ist er bereit, dieses Urteil Gottes für sein Leben zu akzeptieren. Saul akzeptierte Gottes Urteil sein Leben lang nicht. Er verfolgte David und versuchte ihn mehrmals zu ermorden. Er wollte seinen Rivalen aus dem Weg schaffen, um seine Karriere weiter verfolgen zu können. Das ist zutiefst ein unmännliches Verhalten. Das ist einfach blinder Starrsinn. Blinder Starrsinn. Das ist der Typus Mensch, den gibt es auch unter Frauen übrigens, aber auch viel unter Männern, der mit dem Kopf durch die Wand will. Jedes Mal bleibt er mit dem Kopf stecken und verletzt sich. Und trotz der zugezogenen Verletzung kommt er nicht zur Einsicht, sondern versucht bei nächster Gelegenheit erneut seinen Kopf durch die Wand zu rammen. Meistens bleiben diese Leute in der Wand stecken und dann heulen sie und jammern sie. Und alle anderen sind schuld. Die Wand ist schuld, der ist schuld, der ist schuld, der andere ist schuld. Sie nie. Zutiefst unmännlich. Jonathan verhält sich komplett anders, eben wie ein reifer Mann. Er akzeptiert Gottes Urteil. Er klagt und jammert nicht weder gegenüber seinem Vater noch gegenüber Gott, sondern er akzeptiert sein Schicksal. Und deutlicher als mit der Übergabe seiner Rüstung und seinen Waffen an David hätte er das nicht ausdrücken können. Gottes Anweisungen befolgen und seine Urteile respektieren, das sind die größten Heldentaten, die wir im Leben vollbringen können. Ich sage es nochmals. Gottes Anweisungen befolgen und seine Urteile respektieren, das sind die größten Heldentaten, die wir im Leben vollbringen können. Und die größten Dummheiten, die wir tun können im Leben, ist uns gegen Gottes Urteil uns zu stemmen und dagegen zu kämpfen. Das tun übrigens auch Menschen, die nicht an Jesus glauben wollen. Sie stemmen sich gegen das Urteil Gottes über unserem Leben, gegen Gott. Und sie werden daran zugrunde gehen. Jonathan definiert sein Leben nicht über das, was in den Augen von Menschen erfolgreich scheint und Anerkennung bekommt. Ihm ist es wichtiger, sich unter Gottes Hand zu beugen. Denn so würde er das einzige, nur so würde er das einzig anstrebenswerte Ziel erreichen. Petrus schreibt: Beugt euch also unter Gottes starke Hand, damit er euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Diese Erhöhung durch Gott ist Jonathan wichtiger als die Beseitigung, als die, Entschuldigung, die Besteigung des Thrones Israels. Jesus sagt auch, wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Hätte Jonathan um den Thron gekämpft, den Gott für David vorgesehen hat, so hätte er sein Leben verloren. Da er sich aber dem Willen Gottes beugte, hat er sein Leben gewonnen. Jesus fragt mit Recht, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Es ist zutiefst unmännlich, einfach zu kämpfen, dass wir gekämpft haben. Es ist nicht mutig, mit dem Kopf in die Wand zu rennen. Manchmal ist Demut, das was wir hier sehen, bei Jonathan, viel männlicher. Vielleicht bist du frustriert über die Entwicklung deines Lebens. Vielleicht hattest du dir alles anders vorgestellt. Erhoffte Erfolge sind ausgeblieben. Dein Ehepartner ist vielleicht schwieriger zu ertragen, als du das bei der Hochzeit gedacht hast. Vielleicht hast du eine Krankheit, die dir deine Träume zerstörte. Was auch immer es ist, was auch immer dein Schicksal ist, du kannst daran in der Regel nichts ändern. Auch wenn du dich dagegen innerlich aufbäumst. Du machst dein Leben dadurch nur schwerer, als es vielleicht schon ist. Statt zufrieden und fröhlich zu leben, bist du tief in deinem Herzen verbittert und enttäuscht. Der einzige Ausweg aus dieser Sackgasse ist, dass du dein Schicksal akzeptierst. Egal, wer an deiner Situation schuld sein mag. Es ist, wie es ist, ob du schuld bist oder andere. Jeder von uns hat ein Schicksal, das er nicht aktiv verschuldet hat, zu tragen. Wir haben auch Schicksale zu tragen, die wir aktiv verschulden. Egal, es ist, wie es ist, und du kannst es nicht ändern. Wenn du dagegen kämpfst, wird es nur noch schlimmer, so wie das Leben aus. Jonathan hatte sein Schicksal voll und ganz akzeptiert. Statt seinen Thronrivalen zu bekämpfen, ehrte er ihn durch die Freundschaft und übergab ihm seine Rüstung und seine Waffen symbolisch. Mit seiner Rüstung und seinen Waffen übergab er ihm symbolisch den Thron. Paulus formulierte einmal ein Prinzip im Zusammenhang mit der Beschneidung, doch dieses Prinzip kann auch auf andere Lebenssituationen angewandt werden. Ob eine beschnitten ist oder ob er unbeschnitten ist, macht keinerlei Unterschied. Worauf es ankommt, ist Gottes Gebot zu halten. Da habe ich, das fehlte, Entschuldigung. Es ist Gott egal, ob Jonathan auf dem Thron sitzt oder nicht. Gott ist es wichtig, dass Jonathan ihm treu ist. Es ist Gott egal, ob du menschlich betrachtet erfolgreich bist oder nicht. Gott ist einzig wichtig, dass du ihm treu bist. Vielleicht jagst du verbissen deiner Karriere nach und realisierst gar nicht, dass Gott in deinem Leben keinen Platz mehr hat. Du denkst vielleicht, dass du, wenn du dann an deinem Ziel angekommen bist, dir Zeit dazu nimmst, um dich wieder einmal so richtig geistlich zu orientieren. Gott will aber nicht, dass du dich in 1-2 Wochen oder gar in 5-10 Jahren um ihn kümmerst. Gott will jetzt und heute mit dir leben. Jetzt. Heute Morgen, heute Nachmittag, die nächste Woche. Er will nicht warten, bis du mal auf die Idee kommst, jetzt könntest du wieder einmal dich mit ihm beschäftigen. Er will, dass du das einzig lohnende Ziel erreichst. Das war für mich auch wichtig während meiner Ausbildung, als ich Theologie studierte. Da habe ich einmal eine Zeit gehabt, da habe ich mich komplett nur, das war dann noch eine Prüfung, dass ich überhaupt studieren konnte, nur auf das konzentriert. Das war eine interessante Erfahrung. Alle haben gedacht, das ging darum, ich habe da so eine Art eine Matura gemacht im Schnellverfahren, das ging nicht zu lang, das zu erklären, das war in Deutschland. Und alle haben gedacht, dass, damit ich dann an die Akademie zum Studieren kann. Und alle haben gedacht, der Jürg macht das mit links. Ich habe gebüffelt und mich praktisch auf das voll konzentriert. Und dann bin ich durchgefallen. Dann waren alle perplex und ich habe gedacht, gut, dann soll es nicht sein. War natürlich zuerst einmal down mit diesem riesen Aufwand. Und dann haben mir Freunde gesagt, und jetzt gibst du nicht auf, jetzt machst du es nochmals, führ das ganz zu Ende und wenn es dann halt wieder nicht klappt, dann hat es halt nicht geklappt. Aber eins habe ich daraus gelernt, mir war das sofort klar irgendwie. Das muss nicht für jeden so sein, mir war das klar. Gott hat mir gezeigt, so nicht, Jürg. Wenn du lebst, dann lebst du bitte mit mir. Auch wenn du streng hast, will ich in deinem Leben Platz haben. Und die nächste, dann habe ich die Prüfung wiederholt. Und dann, das Ganze, dann habe ich sie auch bestanden, glücklicherweise. Überraschenderweise, das ist ein Wunder für sich, aber das kann ich jetzt nicht erzählen. Das ist echt ein Wunder, dass ich das überhaupt durchgekommen bin. Da war der Professor ganz gnädig mit mir. Und dann konnte ich studieren. Und dann war mir eines klar, auch während dem Studium, ich habe mich in der Gemeinde eingesetzt, ich habe mitgeholfen, weil wenn der Herr in dieser Zeit gekommen wäre oder wenn ich gestorben wäre, wäre ja auch möglich. Ich wollte einfach bei der Arbeit sein. Ich wollte das nicht aufschieben auf dann, wenn das Studium fertig ist. Dann, wenn ich das... Es gibt immer Dinge, die wir dann, wenn wir das geschafft haben, dann kommt nochmal das Nächste, nochmal das Nächste. Gott möchte heute mit uns leben. Auch wenn wir streng haben, möchte er Platz haben in unserem Leben. Petrus beschreibt das Ziel, ihr werdet... euch freuen, das ist jetzt das genau, Entschuldigung. Ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erreicht, nämlich die Rettung der Seele. Noch etwas ganz kurz, das Jonathan auszeichnet. Und ich muss sagen, wenn man sich mit Jonathan beschäftigt, dann merkt man, gerade das, wie der Luther das übersetzt, dann merkt man, dass einem, wie das Jonathan geht, das Herz verbindet sich wie mit diesem Jonathan. Ganz, müsst ihr mal die Geschichte durchlesen. Und plötzlich, wenn man das sieht, was dieser Mann getan hat, wie der gelebt hat, Wie großartig diese, wie er sein Leben akzeptiert hat. Wir hören nicht, kein Aufbäumen, nicht schnöden gegen den Vater. Er kämpft weiter an der Seite des Vaters und er verurteilt Gott mit keinem Wort, wenigstens liest man das nicht. Nun, eben noch etwas, sein Schicksal zu akzeptieren hieß für ihn nicht resignieren. Er denkt nicht, nach mir die Sintflut. Jetzt macht mich Gott nicht zum König, jetzt, gut, ich akzeptiere jetzt das, aber jetzt gucke ich einfach noch für mich das Beste rauszuholen. Nein, er trägt für seine Nachkommenschaft, für seine Familie, übernimmt er nach wie vor die Verantwortung. Er nimmt David dein Versprechen ab. Wenn ich es noch erlebe, dass du König wirst, und das zeigt, wie klar ihm war, dass David der König sein wird und nicht er, dann denk an die Güte, die der Herr dir erwiesen hat und schenke mir das Leben. Schone auch meine Nachkommen. Entzieh ihnen nicht deine Gunst, selbst dann nicht, wenn der Herr alle deine Feinde beseitigt. David verspricht ihm, dass er das tun wird, und die Geschichte zeigt es, dass David sich an das Versprechen hielt. Er hat dann seinen behinderten Sohn, der eine Behinderung hatte, Mephibosheth, hat er an seinen Königshof genommen und hat für ihn gesorgt. Auch an diesem Punkt erweist sich Jonathan als ein Mann des Glaubens. Paulus schreibt nämlich, denn wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die unter einem Dach mit ihm leben, verleugnet er den Glauben und ist schlimmer als jemand, der nicht an Christus glaubt. Jonathan hat diese Verantwortung übernommen, hat sich in jeder Beziehung erwiesen als ein großartiger Glaubensheld in der Schlacht, in dem Akzeptieren des Urteils Gottes über dem Leben seines Vaters und damit auch über seinem und in der Fürsorge für seine Familie. Es geht also nicht um eine einzigartige Karriere, sondern es geht darum, dass wir das Ziel unseres Lebens erreichen und dass wir am richtigen Ort ankommen. Und das funktioniert nur, wenn wir, wie Jonathan, unser Schicksal akzeptieren. Und ich könnte hier übrigens noch weitere Beispiele anführen. Mose, König David und so weiter. Männer sind mutige Kämpfer. Doch kämpfen Männer nicht nur um des Kampfes willen, das gibt es auch, eben die Kopf-durch-die-Wand-Kampftechnik. Der Kampf, den Saul gegen David führte, war ein sinnloser und schädlicher Kampf. Das war eben dieser mit dem Kopf durch die Wand. Den David ermorden, ihn aus der Welt schaffen, das klappt nicht. Denn er war von Gott berufen, David. Man kann sich nicht gegen Gottes Willen erfolgreich wehren. Paulus schreibt Timotheus, kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Jonathan kämpfte richtig. Er hielt sich an die Regeln. Er akzeptierte sein Schicksal. Ein Mann, der nicht in den Kinderschuhen stecken bleiben will, muss lernen, sein Schicksal zu akzeptieren. Er muss bereit sein, selbst wenn das Leben nicht wunschgemäß läuft, Gottes Ordnungen zu befolgen. Ein Mann und übrigens auch eine Frau darf nicht einfach sagen, jetzt läuft mein Leben nicht so, wie ich mir das erhoffte. Das entbinde mich von der Verpflichtung, auf Gott zu hören. Seine Ordnungen zu respektieren. Zuerst soll Gott wieder mein Leben in Ordnung bringen, dann werde ich wieder mich bemühen, mich an ihm zu orientieren. Wer das tut, der ist kindisch, kindischer geht's nicht. Das ist nicht mal kindisch. Kindisch ist ja nicht negativ. Wenn Kinder kindisch sind, Kinder sind kindisch. Nein, es ist nicht mal kindisch, ich weiß gar nicht, wie jemand dem sagt. Andreas wüsste das vermutlich. Das ist einfach Blödsinn. Wenn wir meinen, dass wir Gott so etwas abzwingen können. Paulus konnte am Ende seines Lebens sagen, und er hätte viel Grund gehabt in seinem Leben zu sagen, Gott, jetzt habe ich genug, was du mir zugemutet hast. Aber Paulus blieb Gott treu. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufs erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Trotz allen Widerwärtigkeiten. Trotz allem Elend, das mir geschehen ist und das Freunden von mir geschehen ist. Trotzdem, dass ich keine Frau hatte. Trotzdem, dass ich geschlagen wurde, dreimal Schiffbruch erlitten. Ich habe am Glauben festgehalten. Und vielleicht musst du heute Morgen etwas in deinem Leben akzeptieren. Etwas, das dich vielleicht schon Jahre quält. Etwas, wo du vielleicht zutiefst in deinem Herzen Gott einen Vorwurf machst. Vielleicht wegen deinen Eltern. Es gibt Menschen, die haben ein Leben lang einen Groll in sich gegen ihre Eltern. Ist möglich. Vielleicht auch berechtigt. Aber ich muss das akzeptieren. Ich sage nicht, dass solche Dinge einfach sind. Aber ich muss es annehmen, sonst schade ich mir schlussendlich selbst. Und ich schade nicht nur mir selber, sondern ich schade auch den Menschen, die mit mir zusammenleben, weil dieser Groll, diese Verbitterung in mir, die wird sich irgendwo immer wieder Luft verschaffen. Und der einzige Weg ist, dass du heute oder morgen einfach akzeptierst, dass das dein Schicksal ist. Und damit akzeptierst du, dass das zu deinem Leben gehört und damit machst du die Bahn frei, dass dein Leben nicht durch dein Schicksal bestimmt wird, sondern durch die Hinwendung zu unserem Gott. Wenn ich das Schicksal nicht annehmen kann, passiert mir das, was dem Saul passiert. Ich kämpfe gegen David. Mein Leben dreht sich nur noch um mein Schicksal, das ich zu beseitigen versuche. Wenn ich es akzeptiere, so wie Jonathan, ist der Weg zum Leben frei. Und dann können wir uns wieder auf das Leben mit Jesus konzentrieren. Du wirst dann mit neuer Freude Jesus nachfolgen können. Und mit Jesaja wirst du Gott von Herzen sagen, ich bin bereit, sende mich. Mit dir will ich unterwegs sein. Das wünsche ich uns. Ich habe auch gemerkt, in der Vorbereitung dieser Predigt, dass auch ich in meinem Leben immer wieder Dinge habe, die ich ganz bewusst akzeptieren muss, weil sie zu meinem Leben und zu meiner Geschichte gehören. Und wenn ich es akzeptiere, wird die Bahn frei, mit Gott zu leben. Ich wünsche uns das. Ich bete. Vater, ich möchte dir danken für den Jonathan, ein großartiges Vorbild des Glaubens. Er war nicht nur ein Kämpfer, der mutig war. Er war auch demütig, weil er dein Urteil akzeptierte. Er war mutig, weil er dir vertraute, dass du in jeder Situation helfen kannst. Und er war auch verantwortungsbewusst. Er war besorgt um seine Familie. Herr, und hilf uns, du kennst unsere Geschichte, du kennst jedes Schicksal, jeder von uns hat ein Schicksal mitzutragen im Leben. Und hilf uns, dass wir uns nicht dagegen aufbäumen, sondern dass wir es akzeptieren können. Und dass wir das Schicksal nicht benutzen, um zu sagen, dass wir dadurch enthoben sind, uns um deine Gebote zu kümmern, sondern lass uns das Schicksal akzeptieren, damit wir frei sind, dir zu dienen und dir zu folgen und dich zu ehren. Denn du bist der, der uns ans Ziel bringt, an das Ziel, das sich lohnt. Amen.